Diesen Monat war der 200. Todestag von Napoleon. Über ihn lässt sich ja wohlfeil streiten. Diktator und Eroberer sagen die einen, Bringer von Recht und Ordnung für die kleinen Leute sagen die anderen. Die Saar liegt links des Rheins, gehörte also zu Frankreich als eigenes Departement, das viele heute noch in Wappenform am Heck ihres Autos spazieren fahren. Was bedeutete das nun damals für die Menschen und Besitztümer im Saarland? Und was ist davon übrig geblieben? Darüber will ich mit Gabriele Clemens sprechen. Sie ist Professorin für Neuere Geschichte und Landesgeschichte an der Universität des Saarlandes. Schönen guten Tag, Frau Clemens.
Ja, guten Tag, Frau Huth.
Zunächst mal, hat Napoleon sich sein Saar-Departement eigentlich mal angeschaut?
Ja, er hat 1804 nach seiner Krönung eine Rundreise durch sein ganzes Empire gemacht. Und da ist er auch durch Saarbrücken gekommen. Und wir wissen auch ganz genau, dass er auf dem Weg zum Russlandfeldzug die Kaiserstraße benutzt hat. Er wird sie aber wahrscheinlich auch noch mehrfach benutzt haben, wenn er von Paris aus ins Rechtsrheinische wollte.
Kaiserstraße bedeutet was?
Die Kaiserstraße wurde ausgebaut. Die führte von Paris über Reims, Metz, dann Saarbrücken weiter nach Mainz. Das war eine der großen Straßen Premier Class, die natürlich auch für seine Truppenbewegungen, aber auch für den Handel von großer Bedeutung waren.
Und das Saar-Departement selbst, wie war das strukturiert?
Es war genau strukturiert wie heute jedes Departement in Frankreich ist. Also sie sind alle in etwa gleich groß. Jedes Departement hat eine Präfektur. Die ging damals nach Trier, weil Trier zu der Zeit noch deutlich größer war als Saarbrücken. Saarbrücken wurde aber Sitz einer der vier Unterpräfekturen, in die das Saar-Departement gegliedert war. Und dann wurde es wieder weiter untergliedert in Kantone und Mairien. Und diese Untergliederung ist heute auch noch wichtig, etwa für die Landratsämter. Das ist dann nachher in der preußischen Zeit übernommen worden.
Also das ist quasi schon übrig geblieben.
Das ist übrig geblieben, ja. Also diese neue rationale Verwaltungseinheiten, die damals aufgebaut wurden, ja.
Und dann gab es ja den Code Civil, also diese Rechtsordnung, die er erlassen hat, eigentlich zum ersten Mal eine Art Rechtsstaat. Was bedeutete das denn eigentlich für die Menschen?
Man muss sagen, die wichtigsten Reformen sind eigentlich 1798 eingeführt worden. Damals wurde das Gebiet offiziell an Frankreich überschrieben, aufgrund von Friedensverträgen nach den Eroberungen. Und dann wurden alle Gesetze, die in der liberalen Phase in der Französischen Revolution erlassen wurden, einfach auf das Linksrheinische übertragen. Das war 1798. Was Napoleon dann aber tut, er kodifiziert das Ganze in dem berühmten Code Civil, der dann noch bis 1901 auch hier in der Region Geltung hatte.
Und was bedeutete das?
Bedeutet zum ersten Mal, dass die Menschen alle gleich sind vor dem Gesetz. Das klingt für uns heute banal, aber damals war das revolutionär, weil ja damit die Ständegesellschaft abgelöst wurde. Also vorher hatten ja der Adel noch die Kirche Privilegien, Vorrechte und die wurden damit mit einem Schlag abgeschafft und alle Menschen waren gleich, auch gleich vor dem Gericht, vor dem Gesetz.
Wie verhielt es sich damals mit den Besitztümern des Adels und der Kirche?
Ja. Da wurde 1803 genau das durchgeführt, was schon ab 1790 in Frankreich, im Kernland, erfolgt ist, nämlich die Kirche, die damals rund 10% des ganzen Besitzes, also des Grundbesitzes, des wertvollen Besitzes hatte, wurde enteignet. Und hier im Linksrheinischen wurde auch der Feudaladel enteignet. Und alle diese Güter wurden verstaatlicht und kamen dann zum großen Teil auf öffentlichen Auktionen, wurden die verauktioniert. Und das ist auch wichtig, dann wurde es Privatbesitz. Also auch diese feudale Rechtsbindung fällt aus. Und in dem Moment, wo das Privatbesitz ist, kann natürlich der Eigentümer damit ganz anders wirtschaften, als wenn es wie vorher nur immer gepachtet war von den Feudalherren.
Weil es ihnen dann eben gehörte und man mehr Verantwortung hatte. Und wer kaufte das dann?
Ja, man muss sagen, dass die hier ab 1803 nicht mehr parzelliert wurden, sondern es waren sehr große Einheiten und im Prinzip konnten sich nur die Vermögenden es leisten, auf die Trierer Präfektur zu fahren und dort die Güter zu erwerben.
Wer waren das, die Vermögenden? War das dann doch der Adel?
Der Adel partiell, aber man muss sagen, dass der Adel hier in der Region ganz stark verloren hat, weil er auch kirchliche Pfründen vorher besessen hat. Die verlierte mit einem Schlag, also der Adel hier im Süden der rheinischen Departements verarmt. Nicht alle, aber viele. Also zum Beispiel die Kesselstadts in Trier können sich halten, aber viele haben noch massive Einbußen. Das ist im Norden des Rheinlands anders, da gibt es einen sehr reichen Adel. der dann auch wieder kaufen kann. Aber in erster Linie kaufen nun Bürgerliche. Also es sind vor allen Dingen Kaufleute, es sind Juristen, Ärzte, aber in erster Linie Kaufleute und Beamte, die sich diese sehr teuren Güter leisten können.
Die Gerichte, waren das die alten Gerichte noch und die alten Richter oder wurden da neue eingesetzt? Wurde das verändert?
Also die Struktur der Gerichte wurde verändert. Es gab dann halt in jedem Arrondissement ein Gericht der ersten Instanz. Es gab auch einen Appellgerichtshof, also wo man nochmal Urteile anfechten konnte. Der war immer für mehrere Departements zuständig. Der saß damals in Trier. Es gab auch noch einen Kriminalgerichtshof. Aber die Beamten waren im Prinzip dieselben, weil die in der napoleonischen Zeit übernommen wurden. Es waren aber auch gerade in der Region rund um Saarbrücken ohnehin Beamte, die des Französischen sehr gut mächtig waren, die häufig in Nancy ausgebildet waren. Also die wurden übernommen, weil es gar nicht in ausreichend großer Zahl genug Richter aus dem Entrejeu gegeben hätte, die man hätte einsetzen können an diesen neuen Gerichtshöfen.
Interieur heißt aus Frankreich also
in
selbst.
In Frankreich, genau.
Ja, nun kannten die ja die Leute. Dann kann es ja sein, dass sie gesagt haben, na, der da, der ist schon bedeutend, den werde ich anders beurteilen als die kleinen Leute.
Ja, die Gefahr besteht natürlich immer auch heutzutage noch. Aber man muss natürlich sagen, es waren öffentliche Verfahren zum ersten Mal. Es wurde auch alles schriftlich niedergelegt. Also, dass man da so gegen die Gesetze sich wenden konnte, ist unwahrscheinlich. Also, es wurde alles fixiert, es war öffentlich, es war transparent und es wurde auch übersetzt. Es musste nicht auf Französisch verhandelt werden.
Was ist von dem Ganzen noch übrig geblieben? Sagen wir vom Rechtssystem oder von den Fluren, also von der Flurbereinigung damals?
Da gibt es keine Untersuchungen zu. Wir wissen zwar sehr gut, wer diese Güter gekauft hat, da gibt es eine Edition zu, aber wie sich das à la longue durée verhalten hat, da gibt es keine Untersuchungen. Das ist auch sehr mühsam. Man müsste sich Katasterpläne durchforsten oder sich Notariatsunterlagen genau anschauen. Aber ein Beispiel kann ich geben, es ist natürlich viel wieder geschenkt worden. Zum Beispiel ist heute der Trierer Bischof wieder der größte Weinbergsbesitzer der Region. Und der hatte ja 1803 alles verloren. Also es ist erheblich zurückgeschenkt worden an die Kirche im Verlauf des langen 19. Jahrhunderts. Das wissen wir.
Und das Gerichtssystem, wurde das übernommen?
Ja, das ist interessant. In dem Moment, als das Gebiet hier auf dem Wiener Kongress, ja Preußen, Bayern zugesprochen wird, haben die Menschen in der Region für dieses System gekämpft. Das hieß dann nicht mehr napoleonisches Recht, sondern plötzlich war das das rheinische Recht. Und die haben dafür gekämpft, sowohl in der Pfalz als auch hier im preußischen Teil des Saarlandes, weil man dieses moderne System unbedingt behalten wollte.
Was war das Besondere daran?
Na, es war zum ersten Mal ein liberales Rechtssystem, wo der Adel nicht mehr privilegiert wurde, wo alle Menschen gleich vor dem Gesetz waren. Das ist für uns heute banal. Und das kann ich auch meinen Studierenden immer nur schwer erklären, dass das wirklich revolutionär war. Dass mit einem Schlag alle gleich waren. Auch die Juden waren emanzipiert hier im Linksrheinischen. Mit einem Schlag. War modern, sehr modern.
Und das Beamtentum, wurde das übernommen oder wurde dann das preußische Beamtentum übernommen?
Nein, auch das wurde übernommen, weil das auch sehr modern war, weil das sehr gut funktionierte. Und ich habe dazu auch geforscht. Ich kann also wirklich zeigen, dass es Beamte gab, die haben nacheinander drei Herren gedient. Erstmal dem Fürsten von Nassau-Saarbrücken, dann den Franzosen und später den Preußen. Und ich habe Urkunden gefunden, wo jemand in Preußen für 50 Jahre Dienst belobigt wird, aber davon hat er nur die geringste Anzahl von Jahren unter Preußen gedient. Also die wurden übernommen, weil es einfach nicht möglich war, diese Experten zu ersetzen. Und da man ja das französische Recht übernommen hat, war es dann nur klug, auch die Experten zu übernehmen, die sich damit auskennen.
Und dann gibt es noch eine Geschichte aus Saint-Louis, die Feuerwehr aus Saint-Louis, weil das damals militärisch organisiert war in Frankreich, hatte dort Uniformen getragen. Und dass in ganz Deutschland heute die Feuerwehren Uniformen tragen, hängt damit zusammen, dass die Saarlouier über Jahrzehnte dafür gekämpft haben, dass sie wieder Uniformen tragen dürfen. Und so kommt es. Das ist eine Auswirkung, die tatsächlich noch übrig geblieben ist. Ja, das war Gabriele Clemens. Sie ist Professorin für Neuere Geschichte und Landesgeschichte an der Universität des Saarlandes. Mit ihr sprach ich über Napoleon und das Saar-Departement und was aus dieser Zeit noch übrig geblieben ist. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Dr. Clemens.
Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Huth.